Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe ÖKG-Mitglieder, es ist mir eine besondere Freude, heute mit unserer Podcast-Serie Cardio Café fortzusetzen. Warum ist es mir eine so große Freude? Weil wir eine der Pionierinnen der kardiopulmonalen Medizin bei uns haben, Frau Professorin Irene Lang. Sie ist derzeit Leiterin des Herzkatheterlabors im AKH Wien. Sie ist auch zusätzlich stellvertretende Leiterin der klinischen Abteilung für Kardiologie. Sie ist weiters Professorin für Gefäßbiologie an der Medizinischen Universität Wien und, wie ich schon gesagt habe, eine der Pionierinnen in der kardiopulmonalen Medizin. Herzlich willkommen, Irene. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Danke, Georg. Ich freue mich auch, dort zu sein.
Kommen wir gleich zu einem deiner Lebensthemen, was die Wissenschaft betrifft, die kardiopulmonale Hypertonie, den Lungenhochdruck. Du hast damit begonnen, schon sehr früh darüber zu forschen. Und es ist eigentlich überraschend, dass wir Kardiologinnen und Kardiologen uns so mit dem Thema beschäftigen. Viele könnten ja vielleicht glauben, dass das eher ein pulmologisches Thema ist und das gar nicht so mit uns was zu tun hat. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dich so interessiert hast für dieses Thema?
Ich glaube, Lungenhochdruck muss jeden Österreicher interessieren, weil die ersten Lungenhochdrucksfälle gab es in den 60er Jahren, da wo wir gerade in der Schule waren und uns entschlossen haben, vielleicht einmal Medizin zu studieren. Da gab es wirklich in Österreich, Deutschland und der Schweiz eine Häufung von Fällen von schwersten Lungenhochdruck bei jungen Frauen. Und die damaligen Key Opinion Leaders haben herausgefunden, und das war eine der treibenden Kräfte, war Herr Dr. Gurtner aus der Schweiz, dass ein epidemiologischer Zusammenhang zur Einnahme von Appetitzüglern besteht. Und die Appetitzügler induzierte pulmonal-arterielle Hypertension, so heißt diese Erkrankung, die so plötzlich gehäuft aufgetreten ist, hat dann den Puls gegeben zur Lungenhochdrucksforschung weltweit. Und Gott sei Dank ist dieses Problem mit dem Rückzug von Aminorex, Menozil und auch Fenfluramin, Phentermin, Pondarax, so hießen die Medikamente, da gab es eine ganze Reihe von Medikamenten. Durch den Rückzug aus dem Markt ist weitgehend das Problem zum Stillstand gekommen. Es hat aber fortgeschwelt in Appetitzüglertropfen und so weiter, magistraliter hergestellten Verbindungen oder auch Schwarzmarkt, wodurch die Krankheit nie ganz verschwunden ist. Aber ich glaube, die große Häufung ist verschwunden und interessanterweise noch einmal gekommen in den 90er Jahren mit dem amerikanischen Produkt Fen-Phen. Und damals gab es eine Diskussion im New England Journal of Medicine sogar über die Medizinethik dahinter, weil es Verfechter des Fen-Phen gab, die sagten, es gibt viel mehr Dicke, als es Patienten mit Lungenhochdruck geben könnte. Also diese Diskussion ist dann Gott sei Dank zugunsten der Vertreter der Lungenhochdruck ist eine schwere Erkrankung ausgegangen und das Fen-Phen kam auch vom Markt.
Also zunächst war es einmal eine Beobachtung, dass diese Häufung, wie hat man das damals, Echokardiographie, 60er, 70er Jahre, war in den Kinderschuhen, in den 70er in den Kinderschuhen, wie ist man da überhaupt draufgekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gab ein M-Mode-Echo und es gab die Klinik und es gab die Finger und das Hinhören, also der knallende zweite Herzton und das Rechtsschenkelblock und der Rechtstyp und die Atemnot und die blauen Lippen, das waren sozusagen und die Einnahme von Aminorex, dieser Zusammenhang nicht zu verleugnen. Und natürlich ist, wenn eine junge Frau an einer sehr rasch progredienten Rechtsherzerkrankung verstirbt, das ist eine Katastrophe.
Wenn man jetzt von der Therapie spricht, also es war zunächst einmal die Verbannung dieser Appetitzügler, wichtiger Schritt für die Prävention, dass es nicht auftritt. Aber wie hat sich die Behandlung denn so abgespielt? Wie hat man da begonnen, die armen, meistens hochsymptomatischen Menschen zu therapieren?
Da gab es einen weiteren Pionier, Timothy Higginbottom in Sheffield. Der hat die erste Prostacyclin-Infusion gemacht. Die sonstigen Medikamente waren Calcium-Antagonisten. Und es gab auch Alpha-Blocker, die verwendet wurden, um den Lungendruck zu senken. Einer der weiteren Pioniere war Paul Wood, der noch schon ein bisschen früher die Mitralstenose-Patienten aufgearbeitet hat. Und der Lungenhochdruck bei Mitralstenose ist ja eine ganz seltene Form von Lungenhochdruck bei Linksherzerkrankung, wo auch Lungengefäßveränderungen und klinisches Erscheinungsbild entsteht, wie bei pulmonal-arterieller Hypertension. Also es gab Prostacycline und Calciumantagonisten und die vor allem für Patienten, die Responder waren. Das ist natürlich wieder eine seltene Erkrankung, der seltenen Erkrankung. Und viele Patienten haben Calciumantagonisten bekommen, vor allem Kinder, auch wenn die gar nicht wirklich indiziert waren aus dem Responder-Status. Es war ein Medikament, das halt irgendwie gegeben wurde.
Und heute haben wir doch sehr potente Medikamente, und die auch prognostisch relevant sind. Ich meine, die Prostacycline werden ja nach wie vor eingesetzt. Ja. Aber die anderen Medikamente wie Endothelin-Rezeptorantagonisten zum Beispiel etc. Ja. Wie schaut es denn heute aus? Wenn man so eine Erkrankung hat, kann man den Leuten Hoffnung machen?
Ja, man kann. Also je nachdem, welche Lungenhochdrucksform diagnostiziert wird, kann man eine individuelle Prognose stellen. Die Gruppe 1, die pulmonalarterielle Hypertonie, die wird mit Medikamentenkombinationen behandelt, die in den neuen Guidelines sehr schön festgelegt sind. Du beginnst immer mit 2 und bei Hochrisikopatienten mit 3. So steht es in den Guidelines. Eine Sichtweise ist, und dies ist meine Sichtweise, dass wenn präkapilläre pulmonalarterielle Hypertension diagnostiziert wird, dass du ähnlich wie bei der Tumortherapie induzierst, dass du mit einem Hit-Hard-and-Early-Regime hineingehst, weil ich glaube, dass man dann die Kaskade, die sich da entwickelt hat, nämlich Shear creates Pressure, creates Shear, dass man die durchbricht und damit die Hämodynamik unwindet, sage ich immer, dass du sozusagen normale Drucke versuchst zu erreichen, ganz aggressiv. Dieses Protokoll ist in Japan sehr stark im Einsatz, wo man also mit sehr intensiver Upfront-Therapie losgeht. Die Europäer haben das noch nicht verwirklicht oder verinnerlicht. Hier gilt immer noch 2 und dann 3. Es war viel schlimmer. Es hieß 1 und dann 2 und dann 3.
Das sind ja nicht so viele Patientinnen und Patienten, die da betroffen sind. Und das Plädoyer ist ja schon, dass man die eigentlich in einem Zentrum eben behandeln oder einstellen sollte. Man muss schon, und ich weiß es ja von dir, wie du die Patienten gründlichst aufarbeitest, in allen Aspekten betreust. Das ist schon ein Thema, das kann man nicht jetzt von jedem Spital irgendwo verlangen. Siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so. Also eine der Kernbotschaften der Guidelines ist Zentren. Lungenhochdruck ist selten. Ich sage einmal die Zahlen dazu. Die Gruppe 1 oder die, sagen wir mal, pulmonal-arterielle Hypertension dazu, das sind 10 pro Million pro Jahr. Oder Prävalenz 15 pro Million. CTEPH 50 pro Million. Die anderen kann man sich dann ableiten. Lungenhochdruck bei Linksherzerkrankung viel häufiger. Und die nächsthäufige ist die BH bei Lungenerkrankung. Also die beiden sind ja weltweit führende BH-Formen.
Ja, du hast die ESC-Guidelines ja schon erwähnt. Und ja, du warst ja Teil dieser ESC-Guidelines im Writing Committee. Du hast die Guidelines mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus Europa erstellt. Könntest du die Top 3 Neuerungen für uns kurz zusammenfassen?
Nummer 1, ein Lungenhochdruckspatient gehört in ein Zentrum. Das ist, man kann es gar nicht klarer sagen. Und ein Land, das bewusst Medikamente bezahlt, das muss die Notwendigkeit der teuren Medikamente in Zentren zu verabreichen, einfach verstehen und fördern. Die zweite Kernbotschaft ist die Risikostratifizierung bei Lungenhochdruck und die Entwicklung von Risikoscores. Und das geht natürlich ganz in die Richtung AI-driven Decision-Making. Und das ist natürlich auch im Lungenhochdruck jetzt ein Thema, das natürlich nur dann möglich ist, wenn man die wenigen Patienten, die es gibt, alle in ein Register steckt. Und ich glaube, eine weitere Kernbotschaft ist die Fokussierung der Care im multidisziplinären Team.
Welche Disziplinen möchtest du an Bord haben, wenn du heute einen PH-Patientin oder eine PH-Patientin besprichst? Wen möchtest du dabei haben?
Das ist ganz die richtige Frage, weil das steht in den Guidelines. Du brauchst für das kleine PH-Board brauchst du den Lungenhochdrucksexperten natürlich, aber dann brauchst du einen Thoraxchirurgen, du brauchst einen Pneumologen, du brauchst einen Interventionisten, du brauchst einen Anästhesisten, einen Rheumatologen, oft auch einen Dermatologen. Und dann wird immer mehr interessant, ein Experte für Katheter, periphere Zugänge, Pumpentherapien, transvenöse Katheter, Hickmann-Katheter und so weiter. Also das ist jetzt mehr oder weniger in der Nephrologie anzusiedeln.
Du hast es schon erwähnt, CTPH. Du bist eine absolute Pionierin, hast eine große Auszeichnung bekommen 2023 von der ESC, den Andreas-Grünzig-Preis für deine Verdienste, auch um die Entwicklung der interventionellen Therapie bei der chronisch thromboembolisch-pulmonalen Hypertension. Kannst du uns auf die Reise ein bisschen mitnehmen?
Ja, das ist eine sehr nette Frage von dir, weil ich kann mich erinnern, 1986 habe ich die erste CTPH-Patientin im AKH getroffen. Das war die Köchin. Und wir haben immer darüber geredet, über den Professor Klepetko. Damals war ja die erste Therapievariante, die pulmonale Endarterektomie, ist es immer noch. Aber wir haben eben jetzt auch noch andere Optionen. Das ist, glaube ich, so könnte man den Wissensstand in chronisch thromboembolischer pulmonaler Hypertension zusammenfassen. Wir sagen ja CTPH dazu. Und ich habe mit dieser Patientin eigentlich die gesamte Entwicklung der CTEF-Therapie durchlebt. Sie hat immer gesagt, nein, ich warte jetzt noch, bis Professor Klepetko noch mehr Eingriffe gemacht hat, weil dann kann er es gut, wenn er es macht bei mir.
Und da sieht man die Einsicht, wenn man im AKH arbeitet, da weiß man, dass die Quantität eine Rolle spielt bei der Qualität.
Das wusste sie. Caseload ist gleich my success. Und wir haben dann eben gewartet und sie hat sich operieren lassen und sie ist dann noch dazu auf der ersten Seite der Circulation gelandet mit dieser Operation, weil durch die große Pulmonalarterie eine Left Main Compression entstanden ist. Und damals ist gerade der IVUS aufgekommen und wir haben das geimaged und haben dann diese Bilder an Circulation geschickt. Und das findet man auch, Diana Bondermann war damals mit mir beschäftigt an dieser Patientin. Und wir haben sehr viel aus ihrem Fall gelernt. Und die Entwicklung der chronisch thromboembolischen Erkrankung ist eigentlich durch die ICA, die International CTPH Association, weitergegangen mit großen Registern, wo man sehr viel gelernt hat. Und der große Impuls zur Neuerung kam aus Japan. Nachdem 2001 die Gruppe von Feinstein und Landsberg die erste BPA im wieder Circulation 18 Fälle publiziert hatten, von denen aber einige verstorben sind und auch sehr viele Komplikationen waren, ist es um die BPA ganz still geworden. In Japan ist sie aber weiter gediehen und Hiromi Matsubara in Okayama hat diese Technik 2013 in einer Refined Version wieder publiziert und dann auch Europa gelehrt. Und seit 2014, am 28. April, war er bei uns das erste Mal und hat uns unsere No-Option-Patienten mit uns behandelt. Wir hatten ja nur die Hälfte aller diagnostizierten Fälle operieren können und die andere Hälfte war without option. Und die haben wir mittlerweile eigentlich alle aufgearbeitet und das sind zum Teil glückliche Menschen geworden. Nicht jeder kann immer so gut werden, aber ich glaube, wir haben hohe Maßstäbe und sind sehr effektiv trainiert worden von Matsubara.
Es gibt fantastische Befundbesserungen, was die Symptomatik betrifft. Bessert sich auch die Prognose durch den Eingriff?
Ja, das wissen wir noch nicht genau. Es gibt jetzt die ersten Überlebenskurven und die sind dramatisch besser. 96% in 3 Jahren Survival. Das war 78% noch vor 10 Jahren. Also wir sind von 78% 3-Year Survival auf 96% verbessert. Das ist natürlich auch geschuldet der Medikation. Es gibt also sehr effektive Vasodilatatoren und da ist das Riociguat ganz vorne, das Adempas. Wir geben auch Patienten subkutanes Treprostinil. Da gibt es ein eigenes zugelassenes Treprostinil, Trebolmix heißt es, um die schwierige hämodynamische Kompromittierung zu bridgen. Und ich sage immer Trebridge. Patienten kommen aufs Treprostinil, kriegen Interventionen und werden dann wieder vom Treprostinil gewinnt.
Also es ist eine Kombination aus Intervention und weiterhin andauernder medikamentöser Therapie. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das sagen.
Ja, wir setzen dann die Guten ab. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir noch nie gehabt haben im Lungenhochdruck, dass wir was absetzen konnten. Das ist wirklich ein Step forward. Ja. Und die Einladung zu dieser Andreas Grünzig Lecture, die ist mir in den Schoß gefallen. Weil natürlich Andreas Grünzig, wie du ja weißt, mit einem Ballon seine Erfolgsreise begonnen hat. Und jetzt sind wir nach vielen 40 Jahren wieder bei einer Technik, die rein ballongestützt ist und die auch wahrscheinlich in Zukunft ballongestützt bleiben
wird. Also keine Indikation für Stents oder Scaffolds?
Die Erklärung ist sehr einfach. Mit den Ballons bricht man die intraluminalen Webs, also das heißt die fibrösen Strände innerhalb des Gefäßes. Man verletzt dabei die Intima gar nicht und daher entsteht keine Restenose. Daher brauchst du keine Stents, du brauchst keine Drug-Eluting-Ballons. Die Cutting-Ballons sind zum Teil gefährlich, wenn die Drucke hoch sind, weil die tatsächlich dann in die Wand schneiden.
Es ist eine sehr komplexe Geschichte. Das muss schon in sehr erfahrener Hand passieren.
Es ist eine Teamarbeit. Also du brauchst ja einen Zuweiser, du brauchst einen tollen Radiologen, der dich begleitet bei der Bildgebung. Und man braucht ein Team, die mit dir gemeinsam diese Fälle machen. Ich habe jetzt die Frau Dozent Skora und den Dozent Gerges da geschult. Wir arbeiten zu zweit, so wie es in Japan auch gemacht wird. Einer hält den Guiding-Katheter, der andere nimmt die Spirale in die Hand. Und wenn du es sozusagen alleine beginnst, merkst du sehr bald, dass du in Not kommst. Und ich glaube, dass man solche neu auflebenden Zentren überdenken muss, ob man sie wirklich braucht, weil die Fallzahl ja nicht groß ist. Und du brauchst schon mal 100 Patienten, um Expertise zu kriegen.
Also die Zentrumbildung wird sich auch hier ganz wichtig herausstellen, denke ich mal, wenn man hochqualitatives Ergebnis erwartet. Vielleicht ganz kurz, weil es ja so in aller Munde ist, jetzt die interventionelle Behandlung der Lungenembolie. Das ist jetzt ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, dass viele Zentren da mitmachen wollen, weil es ist ja die Lungenembolie, ja die Lyse, wir wissen alle, die ist manchmal gut, manchmal weniger gut und irgendwie ist es logisch, dass man irgendwann mal lokal was tun will. Ja. Wie siehst du das? Siehst du das kritisch, dass das vielleicht Zentren machen, die 5 Fälle pro Jahr machen oder 10 oder was wäre da eine Zahl, die da Sinn macht überhaupt für so ein Zentrum, um eine Lungenembolie interventionell zu behandeln?
Also ich glaube, so wie in der interventionellen Kardiologie und wie in der interventionellen Behandlung der chronisch thromboembolischen Erkrankung brauchst du 100 Patienten, 70 bis 100. So ist die minimale Fallzahl. Man kann immer argumentieren, bei der Lunge gibt es 2 Hüften und da hat man dann mit einem Patienten 2 Fälle. Na, so ist es gar nicht. Ja. Ich glaube, dass die interventionelle Behandlung der Pulmonalembolie momentan ein Großprojekt vieler Firmen ist, die randomisierte Studien machen. Es gibt 4 große Studien derzeit weltweit, die interventionelle Therapie der Pulmonalembolie, und zwar reden wir von Intermediate High Risk. Niemand spricht von Intermediate Low oder Low. Die würden also Heparin bekommen. Aber für Intermediate High, / High Risk, da wird es keine Studien geben, ist die kathetergestützte Therapie im Vergleich mit Heparin das Thema für die Studien PE-Tract, HiPyTo, Peerless und Storm-PE. Das sind die 4 großen Studien, die die interventionelle Therapie gegen Heparin testen. Solange die Studien nicht klar dafür sprechen, dass wir es so machen müssen, sollten wir nur an Studien teilnehmen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Zentren auch bereit sind, Studien zu machen und nicht alle Eingriffe nur für sich machen und dann sich freuen, wenn ein großer Thrombus herauskommt. Das ist, glaube ich, ein falscher Zugang.
Klares Plädoyer. Noch ein Plädoyer vielleicht, Zentrumbildung. Das heißt ja auch, was schätzt du, wie lange braucht eine Patientin, ein Patient in Österreich, um zu einem Zentrum zu kommen? Also wie lang ist deiner Erfahrung nach die Geschichte eines Patienten, bis er dann eigentlich die Diagnose bekommt? Gibt es da einen Raum für Verbesserung oder ist es in Österreich eh schon toll?
Ich glaube, es ist in Österreich toll. Und das liegt daran, dass wir mit Niedergelassenen verbunden sind. Also im Lungenhochdruck gab es diese Actelion/Janssen/J&J-Initiative Fokus rechtes Herz. Das war eine jährliche Veranstaltung, wo Thomas Binder mitgewirkt hat, wo auch ich dabei war und der Pneumologe Georg Funk. Wir haben Fälle gezeigt und die Leute, die Patienten und die Ärzte haben das, sind auch Live-Patienten gekommen bei manchen Veranstaltungen, die haben das sehr gerne gemacht und verinnerlicht. Und wir haben uns stark vernetzt mit der Selbsthilfegruppe für Lungenhochdruck und haben für die zweimal im Jahr oder einmal im Jahr eine Veranstaltung gemacht, wo es um Neuigkeiten geht, wo es auch um Fälle geht. Und es wurde jeder einzelne Patient, der dann gesagt hat, ich bin der mit, wurde angesprochen. Und wir haben uns bemüht, eine individuelle Antwort dann geben zu können in diesen Gesprächen. Also tolle Fortbildung, gute Vernetzung, sehr gute Direktzuweisung. Fast Track ist auch möglich in Österreich.
Und Selbsthilfegruppen, die hast du schon erwähnt. Und die hat immer noch eine Bedeutung oder war das in der Pionierzeit?
In der Pionierzeit besonders. Da hat ja Gerald Fischer mit der Marlene Schmidt, seiner Tochter, hier große Publicity auch gemacht für die Erkrankung und hat unheimlich dem Feld geholfen, auch den benachbarten Ländern, die dann oft zu uns gekommen sind. Und die Selbsthilfegruppe wird derzeit geleitet von der Frau Otter, die das sehr mit sehr viel Hingabe und ich glaube mit einer sehr guten Strategie betreibt, die so eine Eigenständigkeit dieser Gruppe aufrechterhält.
Irene, jetzt muss ich da ein paar schwierige Fragen stellen, weil sie betreffen die Zukunft. Und zwar, wir haben ja heuer unseren ÖKG-Kongress gehabt und da haben wir das Thema gehabt, künstliche Intelligenz und alles erwarten sich eigentlich in den kommenden Jahren eine Revolution, auch in der kardiovaskulären Medizin. Beteiligst du dich daran? Sagst du, das wird kein Stein auf dem anderen bleiben oder bist du da eher der Meinung, dass vielleicht diese Veränderungen gar nicht so fulminant auf unser ärztliches Tun Einfluss haben werden?
Ich glaube, es ist schon die Zukunft da. Also wir haben schon so viel AI, wenn ich beispielsweise die CT-Bilder von Lungenhochdruckspatienten anschaue, da siehst du so grüne und rote Symbole auf der Leinwand und ich höre dann, das ist Fibrose und das ist Atelektase. Und also die Radiologie hat das ja voll schon verinnerlicht. Auch wir, wenn wir uns anschauen, diese 3D-Rekonstruktionen, die wir machen können und so weiter. Also ich glaube, in der Weise ist die AI schon sehr gut etabliert. Wo sie jetzt beginnt, uns zu penetrieren, ist in der Grundlagenforschung mit den Omics. Und die Omics versuchen, die Patientencharakteristika zu vereinnahmen. Das heißt, das gibt es schon bei Wilhelm Busch, diese Geschichte, wo Max und Moritz da durch die
Getreidemühle
und da kommen die Einzelteile unten.
Aber man kann sie wieder erkennen.
Man kann sie wieder erkennen. Genauso ist es, glaube ich, jetzt mit den Omics. Du gehst in eine Klinik, weil du keine Luft kriegst, wirst in die Getreidemaschine hineingeschmissen, dann kommen unten RNA, DNA, Metabolomics, RNA-Sequencing-Produkte unten heraus und dann glaubt man, dass man weiß, wie deine Krankheit heißt. Und das ist, glaube ich, zu naiv. Das Einzige, was ich dir so sagen muss, es ist unfassbar, was Omics alles machen kann und was es dir aufzeigen kann. Ich glaube aber, der Level der Omics heute ist auf der Basis von zu wenig granulär definierten Patienten. Das heißt, die Omics galoppiert davon, während unser klinisches Verständnis noch immer nicht ausreichend ist. Und wir sagen zum Beispiel zu rezidivierenden Thrombosen der Lunge, nur als Beispiel, CTEPH. Aber die Wahrheit ist, dass es wahrscheinlich 5 verschiedene CTEPHs gibt, allein wenn man die Angiogramme anschaut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alle CTEPHs in einen Topf kommen und wir das wieder durch diese Getreidemaschine durchdrehen, die Teile, die unten rauskommen, sind bedeutungslos. Mhm. weil sich die Unterschiede wahrscheinlich zum Teil aufheben und nicht mehr zu sehen sind.
Jetzt noch eine sehr persönliche Frage, nämlich du bist eine herausragende Wissenschaftlerin, Klinikerin, Lehrende und viele Kolleginnen und Kollegen sehen dich als Vorbild. Was sind deine Tipps für diese jungen Kolleginnen und Kollegen 2024? Wie soll man seine Haltung gegenüber dem klinischen Betrieb, dem Wissenschaftsbetrieb, welche Haltung soll man einnehmen, damit man eine erfolgreiche Karriere in der Medizin hinlegen kann?
Ja, ich glaube, das Vorbild zu sein für jemanden ist schon sehr stimulierend für mich. Und ich hätte gerne vermittelt, dass mir Patienten am wichtigsten sind, dass mir meine Person nicht ganz top wichtig ist, sondern dass da andere Dinge auch wichtig sind. Ich glaube, Egoismus in der Medizin ist ganz schlecht. Ich glaube, wenn man verliert, muss man, ich glaube, das habe ich auch allen bewiesen, weil ich habe riesig verloren vor einigen Jahren. Ich glaube, man muss dann trotzdem eine zurückkehren zu einem guten Motiv, das man verfolgt. Und das sollte man dann mit viel Energie verfolgen. Weil ich glaube, Untätigkeit das ist für mich, also ich bin halt so eine motorische Person. Ich glaube immer, dass man mit aller Energie bestimmte Ideen voranbringen muss. Und man muss sich Ideen und Ziele setzen, die sonst entsteht eine eigenartige Leere.
Hast du selber noch Vorbilder oder hast du Vorbilder gehabt, wo du sagst, die haben mir so gut gefallen, das möchte ich zum Teil auch etwas kopieren, wie die sind?
Ich glaube, jeder trifft im Leben zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Menschen, die dann zu Vorbildern werden. Und zwar in jeder kleinsten Nische des Lebens. Und ich könnte sie jetzt alle aufzählen, das ist ganz wurscht, weil zum Teil sind sie ja nicht bekannt den anderen, die jetzt da zuhören. Aber ich glaube, Vorbilder sind wirklich sind Kletterwerkzeuge im Leben.
Liebe Rene, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe viel dazu gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch viel dazu gelernt. Das war jetzt die dritte Serie unserer Podcast-Serie. Wir machen noch ein paar und da müssen wir eine Zwischenanalyse machen. Bitte geben Sie uns auch Ihr Feedback. Ich habe schon ein paar E-Mails bekommen, die positiv waren. Und ich glaube, nach der heutigen Podcast-Serie wird es vielleicht noch positiver sein. Aber Sie können natürlich auch Kritik und Wünsche äußern und mir mitteilen, was wir vielleicht in Zukunft bringen sollen oder vielleicht besser machen sollen. Damit verabschiede ich mich und ich freue mich auf eine nächste Podcast-Serie nach dem Sommer. Auf Wiedersehen.